Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines. Die Bayern suchen weiter nach einer Lösung auf den Flügeln. Jetzt, wo Sané und Coman vor dem Bayern-Abschied stehen, stellt sich die Frage, wer jetzt als Wunschlösung nach München kommt. Da gibt es einen ganz, ganz heißen Namen, von dem die Bayern träumen. Andererseits aber auch Namen, mit denen in den letzten Wochen man schon in Verbindung gebracht wurde. Wo jetzt die Frage ist, wo schlägt Bayern genau zu? Außerdem blicken wir auf die Club-WM, denn auch die steht vor der Tür. Doch da haben die Bayern noch ein riesiges Problem. Neben Jonathan Tah gibt es wohl einen weiteren Spieler, der womöglich die Club-WM verpassen könnte, auf den die Bayern eigentlich ganz, ganz fest gezählt haben. Auch da blicken wir drauf, was jetzt die Möglichkeiten der Bayern sind und was es genau bedeutet für die Club-WM. Mit an meiner Seite Sebastian. Und ich würde sagen, wir blicken unbedingt auf das heißeste Thema, die Flügelsuche der Bayern. Mit Sané und Coman sind zwei Spieler vor dem Abschied. Sanés Vertrag läuft aus. Da gibt es viele Clubs, die mit ihm in Verbindung gebracht werden. Er hat jetzt das kürzlich leicht verbesserte Bayern-Angebot, wo eben das Fixgehalt nochmal angehoben wurde, abgelehnt. Heißt, da deutet sehr viel auf Abschied. Bei Coman weiß man, Spieler und Verein sind bereit, dann Cut zu setzen. Coman könnte im Sommer eben verkauft werden, entweder nach Saudi-Arabien oder eben in die Premier League. Bedeutet für die Bayern, man muss sich da nach Verstärkung umschaut. Jetzt gibt es viele Namen, die diskutiert werden. Klar ist aber auch, es gibt ja meistens so einen Wunschkandidaten, einen Wunschnamen, den man unbedingt haben will. Den durften wir ja tatsächlich jetzt auch in der Nations League nochmal verfolgen. Da hat er auch geglänzt, unter anderem einen Scorer geschossen. Um welchen Namen geht es denn da, den die Bayern da ja unbedingt sehen wollen würden?
Ja, du hast es ja schon fast verraten. Also der Top-Kandidat bei den Bayern, vor allem wohl bei Max Eberl, ist Nico Williams. Ich glaube, das wäre auch der Top-Kandidat von vielen Fans. Ich muss sagen, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre auch mein Top-Kandidat. Also auf dem linken Flügel, glaube ich, gibt es da kaum einen besseren, den man jetzt haben kann. Wir haben ja gesehen, was er für Leistungen gebracht hat bei Spanien, zusammen mit Lamine Yamal, so die Flügelzange von Spanien gebildet, da echt seinen internationalen Durchbruch auch gehabt. Und das ist einer, der richtig Spaß machen könnte. Die Bayern werden jetzt schauen, was da möglich ist. Ich denke, es gibt einen großen Markt für ihn. Viele Vereine sehen natürlich, was er für ein starker Spieler ist. Die Situation ist wohl so, dass er eine Ausstiegsklausel haben soll in Höhe von 60 Millionen. Darüber wurde immer wieder berichtet. Jetzt gab es dann aber immer so leise Berichte aus Spanien, dass es vielleicht gar nicht stimmt. Entweder, dass es gar keine gibt, womit er dann richtig teuer werden würde, oder dass sie über eine andere Höhe ist, also ein anderer Betrag, den die Bayern da zahlen müssten. Da lässt sich Athletic Bilbao, sein Club, irgendwie nicht so richtig in die Karten schauen. Müssen sie wahrscheinlich auch erstmal nicht, bevor da konkret nachgefragt wird. Das ist so das eine Problem. Andererseits, wenn man ihn wirklich für 60 Millionen ohne größere Verhandlungen kriegen könnte, wäre das natürlich ein Top-Deal. Also da sollte man sich dann schon ranhängen. Die Kehrseite der Medaille ist wohl, dass er ein sehr, sehr hohes Gehalt fordern würde, womit die Bayern ja jetzt erstmal ein Problem hätten, weil sie ja eigentlich die Gehaltsstruktur irgendwie anpassen wollen, da so in der Spitze nicht mehr so viel zahlen wollen. Und er verlangt wohl so fast 24 Millionen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein Netto Gehalt sich vorstellt, dass er sagt, er will 1 Million im Monat verdienen. Das wären dann so 12 Millionen netto, was in Deutschland ja ungefähr so 24 Millionen brutto ergäbe. Ich kann mir denken, dass das vielleicht so zustande kommt. Jedenfalls ist es schon ein ganz schön stolzes Gehalt. Also da würde er in die Harry-Kane-Liga kommen, für einen doch noch sehr jungen Spieler. Aber da muss man auch sehen, was ist da Gerücht, was ist da wirklich dran. Ich glaube schon, dass so ein junger Spieler mit seinen Ambitionen eher auf die sportliche Perspektive schaut. Das haben wir jetzt auch bei Florian Wirtz gesehen. Ich glaube, bei den Spielern, die auch noch so eine lange Top-Karriere vor sich haben, geht es dann nicht mehr immer unbedingt um 1 Million hin oder her im Jahr, sondern da geht es wirklich darum, was ist das für ein Projekt, kann ich mir vorstellen, da zu spielen. Und da muss man schon sagen, dass es natürlich, wenn Williams zu diesem Preis auf den Markt kommen würde, auch andere Clubs gibt, die da dran sind. Real Madrid soll interessiert sein. Da ist natürlich schon so, dass so ein Spieler dann doch lieber in Spanien bleibt und vor allem dann zu den Königlichen geht, als dass er den Schritt nach München wagt. Also da muss man sehen, aber ich glaube, der Nico Williams wäre der absolute Top-Kandidat für den linken Flügel, wenn man den bekommen könnte. Sowohl für die Fans als auch für die Bayern, namentlich Max Eberl.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass Real Madrid schon fleißig auf anderen Positionen Geld ausgibt. Jetzt haben sie ja einen Linksverteidiger verpflichtet. Xabi Alonso ist auch gekommen, wo Geld geflossen ist. Jetzt die Frage, wie heiß man da auf Williams ist. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Name für die Bayern, der eben durch eine Ausstiegsklausel vermutlich sehr einfach in Anführungsstrichen zu bekommen wäre. Heißt, die Einigung zwischen Athletic Bilbao und den Bayern wäre da wahrscheinlich nicht das größere Problem. Jetzt haben wir auch noch andere Kandidaten, wo die Spieler wahrscheinlich etwas ja, mehr Lust hätten, in Anführungsstrichen nach München zu wechseln, aber die Vereine irgendwo abblocken. Wir haben auch schon in der letzten Folge über die Namen gesprochen. Auf der einen Seite Rafael Leao, auf der anderen Cody Gakpo. Wie sieht da die Situation aus? Das sind ja Namen, die mit den Bayern schon etwas enger in Verbindung gebracht worden sind, wo die Bayern sich wohl auch schon erste Infos eingeholt haben über die Spieler, über die Profile und eben geschaut haben, ob es da eine Möglichkeit gäbe, die Transfers diesen Sommer zu realisieren. Ja, wie wahrscheinlich sind diese zwei Namen noch und sind es wirklich noch Optionen für die Münchner?
Ich glaube schon, dass Rafael Leao vor allem heiß ist. Da schreiben wir jetzt bei fcbinside.de eigentlich täglich mehrere News. Da gibt es immer irgendwie was Neues. Die Bayern sollen sich schon mit dem Berater getroffen haben. Es ist wohl auch so, dass sich Leao einen Wechsel zu Bayern vorstellen könnte. Ist ja auch kein Wunder. Milan hat eine grottige Saison gespielt, hat sich nicht qualifiziert fürs internationale Geschäft. Also ein Spieler von der Klasse sucht da wahrscheinlich schon ein anderes Niveau, möchte zum Club, der am besten in der Champions League spielt. Und da, das kann Bayern natürlich bieten. Das Problem bei Leao ist, dass er unfassbar teuer sein soll. Einerseits hat er wohl eine Ausstiegsklausel über 175 Millionen, was ja komplett Gaga ist. Also das wird nie jemand für ihn bezahlen. Angeblich will Milan ihn auch nicht gehen lassen. Das kann natürlich auch Poker sein. Aber sie sollen sich wohl vorstellen, so um die 100 Millionen zu kriegen. Und ich glaube nicht, dass Rafael Leao ein Spieler ist, für den die Bayern 100 Millionen zahlen werden. Der ist schon ein guter internationaler Spieler, ein portugiesischer Nationalspieler, aber nicht so diese Bombe in der Harry Kane Liga oder in der Florian Wirtz Liga, wo man sagt, okay, da muss man die 100 Millionen knacken. Also ich glaube aber auch, dass das viel Gepoker sein kann. Bei Milan hat man jetzt einen neuen Trainer, einen neuen Sportdirektor mit Igliatore. Ich denke, dass sich da der Verein auch erstmal finden muss, wen verkauft man, wen hält man. Was ich ganz interessant finde, wir wissen ja, nur als Randnotiz, Lucas Hernandez war ja immer, nee, Entschuldigung, Theo Hernandez, der Bruder, war ja immer wieder ein Thema für die Bayern, der ja auch bei Milan spielt. Da hieß es bei Bayern immer, wenn der kommt, kostet er vielleicht 80 Millionen, kostet vielleicht 90 Millionen. Jetzt ist ein halbes Jahr später, jetzt gibt es Gerüchte um ihn, einen Umwechsel nach Saudi-Arabien und jetzt soll er auf einmal 35 Millionen kosten. Also der ist schon, hat sich sehr schnell verbilligt. Und ich denke, dass wenn die Bayern da ankommen und man weiß, dass die Bayern doch finanziell immer noch ganz gut aufgestellt sind, und noch ein Konkurrent sind in der Champions League im Normalfall für Milan, dieses Jahr nicht. Da greift man dann schon sehr hoch ins Regal. Und ich glaube, wenn man da wirklich in die Verhandlungen einsteigt, kann Milan auch in der jetzigen Situation ohne die Einnahmen nicht einfach sagen, wir lassen mal 60 oder 70 Millionen liegen, wenn dieses Angebot dann von Bayern kommen würde. Also ich glaube, da ist gerade noch sehr viel Geklapper. Aber heißer Kandidat. Der andere, den du genannt hast, ist Cody Gakpo. Da kühlt sich so langsam ab. Da hört man, er will eigentlich in Liverpool bleiben. Wenn sie ihn abgeben würden, dann würde er auch so um die 100 Millionen kosten. Was ihn natürlich heiß macht für die Bayern ist, dass er nicht nur auf der linken Seite spielen kann, sondern auch als Mittelstürmer spielen kann, da auch schon öfter gespielt hat. Und dann könnte er natürlich auch der Harry Kane Backup sein, wo man wirklich einen Top-Mann dann auch hätte, wenn Kane mal ausfällt. Das spricht für ihn. Aber ich glaube, dass das Leao-Gerücht irgendwie heißer ist, weil Gakpo dann doch eher bei Liverpool bleiben will, in der Premier League weiterbleiben will. Eigentlich hat er ja jetzt auch erst so seit einem Jahr nach einer starken EM und dann auch ein starkes Liverpool-Jahr jetzt gespielt, hat aber auch nicht immer von Anfang an gespielt. Ich denke, der will sich da durchbeißen und sieht jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, da zu Bayern zu gehen.
Ja, halt fest, trotzdem alles unglaubliche Summen, wenn man mal drauf blickt, was man jetzt mittlerweile für eine Flügelstimme ausgeben muss. Alle drei Kandidaten würden ja im Gesamtpaket mit Gehalt weitaus über 100 Millionen liegen. Der ein oder andere wird wahrscheinlich sogar an der 200 Millionen Euro Grenze kratzen, heißt ja gar nicht mal viel weniger, als man eigentlich für einen Florian Wirtz bezahlt hätte. Und natürlich muss man auch noch vieles auf dem Transfermarkt abwarten. Jetzt gibt es auch schon erste Gerüchte, wonach Real Madrid wohl bereit wäre oder ein die Tür geöffnet hat für einen Rodrigo-Abgang. Auch das könnte natürlich nochmal neue Optionen für die Bayern eröffnen, wenn dann Real eher auf Williams schielt, die Bayern dann eben sich Rodrigo schnappen könnten. Ja, da gilt es jetzt noch abzuwarten. Letzte Woche hatten wir auch noch ein paar Namen, die vielleicht nicht ganz wie eine B-Lösung klangen, aber jetzt immer mehr wie eine B-Lösung ausschauen. Wenn wir jetzt auf den Namen Mitoma nochmal blicken, der wäre natürlich deutlich günstiger. Ist aber natürlich auch vom Spielerprofil, vom Namen nicht ganz so hoch anzusiedeln wie die drei, vier Namen, die wir jetzt gerade eben diskutiert haben. Halten sich die beiden das als Option offen, wenn nichts klappen würde? Oder ist es irgendwie eine Option, wo man sagt, okay, das ist ein gutes Schnäppchen, wo man sagen kann, schlägt man auf den Flügel zu? Oder meinst, dass man das jetzt komplett verwerfen kann?
Ich glaube, es ist so, wie du sagst oder wie du angedeutet hast. Ich denke, er ist gerade so die B-Lösung. Ich denke, man weiß, er würde kommen. Man könnte diesen Deal stemmen, aber man schaut sich jetzt halt eben so ein bisschen um. Da werden ja auch irgendwie andere Namen genannt, die ich so ein bisschen komisch finde. Jetzt ein Kubo zum Beispiel von Real Sociedad, der auch mal bei Real gespielt hat. Das ist dann einer, der spielt eigentlich eher auf dem rechten Flügel. Der soll dann auch irgendwie im Gespräch sein. Das ist, glaube ich, eher unrealistisch. Mitoma ist einer, da würde man jetzt nicht die absolute Top-Lösung kriegen. Mein Problem bei der ganzen Sache ist irgendwie, dass die Bayern mir so vorkommen, als würden sie so durchs Kaufhaus gehen und sich mal überall im Regal umschauen, jedes Kleidungsstück mal so ein bisschen anfassen, den Stoff prüfen und dann doch wieder weiterschauen. Irgendwie werden die Bayern nicht so richtig konkret. Das machen die anderen Vereine meiner Meinung nach ein bisschen besser. Man City hat sich sehr, sehr schnell fokussiert auf Ryan Cherki. Der war ja auch mal so lose genannt bei Bayern. Und da fehlt mir beim Bayern so ein bisschen, dass sie sich wirklich festlegen und sagen, du bist unser Mann, an diesem Transfer arbeiten wir jetzt und wenn der dann vielleicht nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Also es war ja auch schon letztes Jahr so, Doué war dann ein Thema, dann hat man da ein bisschen rumverhandelt, dann weiß man auch nicht, war Olise jetzt noch zusätzlich gedacht oder war er dann die Alternative und so hat man sich immer so viele Optionen offen gehalten. Ich glaube, das ist auch wie die Bayern arbeiten gerade so ein bisschen unter Eberl, auch im Scouting, dass man so Schattenkader hat und dann Listen für jede Position. Ich weiß nur nicht, ob die Positionen dann wirklich richtig durchpriorisiert sind. Gibt es dann eine klare Nummer eins, weil da fehlt mir so ein bisschen die Stringenz und die Bayern lassen sich halt weiter sehr viel Zeit. Ich glaube, das ist schon so ein Problem an der Arbeitsweise. Man sagt ja auch, dass es bei Florian Wirtz so war, dass er nicht das Gefühl gehabt hat, dass die Bayern einen wirklichen Plan für ihn haben und dass Liverpool ihn viel besser überzeugt hat, dass sie gesagt haben, du bist unser Mann, du wirst auf der 10 spielen, das ist deine Position, so wollen wir das System um dich bauen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn man dann so eine leicht komplizierte Laptop-Präsentation kriegt von Kompanie, wo dann am Schluss wohl nicht klar geworden ist, wo spielt er überhaupt, wie stimmt er sich ab mit Musiala. Und so, denke ich, arbeiten die Bayern auch ein bisschen jetzt bei den anderen Transfers. Man hat ja nicht das Gefühl, jetzt zum Beispiel Nico Williams ist die absolute Nummer eins und da gibt es jetzt Verhandlungen und da wird was gemacht und dann überzeugt man erst den Spieler und verhandelt dann über die Ablöse. Das ist mir noch so ein bisschen zu schwankend und meine Sorge ist halt ein bisschen, dass man jetzt wartet bis August und dann sind schon viele Optionen vom Markt, weil die anderen einfach irgendwie schneller zuschlagen, auch mit Blick auf die Club-WM. Und dann hat man erst gegen Ende August irgendwie den Spieler, den man dann haben will und dann hat er vielleicht auch noch andere Optionen. Also da fehlt mir so ein bisschen die Klarheit und mir wird noch nicht so ganz bewusst, was jetzt genau der Plan ist von den Bayern. Ich hoffe, es gibt den Plan im Hintergrund und er wird nicht verraten, aber es ist für mich gerade jetzt noch so ein bisschen Gebummel, wo man nicht weiß, worauf fokussieren sich die Bayern jetzt eigentlich.
Ja, und die Nottransfers Ende August, die haben sich ja in den letzten Jahren nicht wirklich bewiesen. Hatten wir ganz wilde Transfers, die noch am letzten Spieltag, am letzten Tag des Transferfensters getätigt wurden, aber auch eben Namen wie João Palhinha, wo man lang drum gekämpft hat, die jetzt aber eben doch keine Rolle im Kader spielen. Deswegen interessiert uns da natürlich eure Meinung, auf welchen Kandidaten sollen sich die Bayern da festlegen, bei welchem Kandidaten muss man jetzt Vollgas geben, damit man ihn noch überzeugt bekommt, bevor eben andere Vereine sich auch noch mit in den Poker mischen. Bei den Bayern ist ja ganz klar, dass auf den Flügeln was passieren muss, dass da Spieler gehen und man da deshalb nachlegen sollte. Deswegen euren Favoriten gerne in die Kommentare. Und jetzt blicken wir auf ein weiteres Thema, was auch recht ungemütlich ist. Einerseits haben wir natürlich einen Transfer-Neuzugang zu feiern. Jonathan Theis ist es unter Dach und Fach. Er hat unterschrieben, es ist offiziell von allen Seiten bestätigt. Es gab auch schon die ersten Bilder im Bayern-Trikot. Heißt, ab dem 1.7. ist er offiziell Spieler der Bayern. Das passt natürlich nicht ganz in den Kalender, wenn wir jetzt drauf blicken, dass die Club-WM am 15.6. startet. Heißt, Tah kann da Stand jetzt noch nicht für die Bayern auflaufen. Es gibt nach wie vor das Problem mit Leverkusen. Mittlerweile deutet ja immer mehr darauf hin, dass es schon fast ein persönliches Problem heißt, weniger mit Tah zu tun hat, sondern mehr zwischen den Bayern und den Leverkusen-Bossen und dass man sich deshalb da nicht irgendwie einigen kann. Es werden extrem hohe Summen um sich geworfen. Eine Zeit lang hieß es 1 bis 4 Millionen Euro. Ganz zum Beginn soll wohl Leverkusen 7 Millionen Euro verlangt haben. Jetzt stellt sich grundsätzlich die Frage, sollten die Bayern überhaupt irgendwas für Tah ausgeben, um ihn jetzt mit zur Club-WM zu nehmen?
Boah, ich finde es schon einen sehr, sehr hohen Preis. Natürlich, Leverkusen hat jetzt auch so ein bisschen Überflieger. Die wissen, was sie alles für Wirts kriegen können. Da gibt es ja gerade einen Ausverkauf in der Mannschaft. Frimpong hat man schon abgegeben. Da werden jetzt richtig die Millionen gescheffelt. Und ich glaube, man sieht in Leverkusen einfach nicht ein, dass man den Bayern jetzt da den Tah einfach so gratis rüberschieben soll. Letzten Sommer hat der Deal ja dann nicht geklappt. Da ging es um ein paar Millionen hin oder her und die Millionen will man jetzt wohl reinholen. Das heißt, die wollen vielleicht 4 Millionen, die wollen vielleicht 5 Millionen, um dann Tah schon vor dem 30.06. zu den Bayern zu lassen, was halt bedeuten würde, er kann die ersten 3 Spiele sicher spielen und dann gäbe es ja noch ein mögliches Achtelfinale, wo er dann nicht spielen könnte, wenn Leverkusen ihn nicht gehen lässt. Ab dem Viertelfinale, das ist dann schon der Juli, da könnten die Bayern ihn dann einfach nach dem jetzigen Vertrag spielen lassen. Und ich würde es mir schon sehr überlegen an Bayern Stelle. Wenn wir uns mal anschauen, wer jetzt die Gegner sind. Also erstmal spielt man gegen Auckland, dann spielt man gegen die Boca Juniors. Auckland ist natürlich Neuseeland, da sollte man, denke ich, auch ohne Tah gewinnen können. Die Boca Juniors sind so eine, wie alle südamerikanischen Mannschaften, ein bisschen so eine Wundertüte. Die können schon was. Aber reicht da nicht vielleicht ein Stanisic auch in der Innenverteidigung und dann spielt man gegen Benfica, klar, ein Champions-League-Team. Aber ist es das wert, dass man dann wirklich, wenn wir es mal runterrechnen, 1 Million Euro pro Spiel zahlen wird, in dem Jonathan Tah spielt? Wir haben jetzt im Länderspiel gesehen, ganz sattelfest ist er auch nicht immer. Ich als Vereinsverantwortlicher würde mir da schon überlegen, zahle ich da wirklich jetzt 1 Million Euro pro Spiel, damit er dann schon da ist und ab einem Viertelfinale, wo es dann ernst werden könnte, wo man dann vielleicht Chelsea kriegt oder so, dann hätte man ihn ja sowieso schon da und dann könnte er da auch sein Debüt feiern. Also eigentlich sollten es die Bayern ja schon auch ohne ihn in diese Runde schaffen. Man will sowieso Geld sparen und ich würde mir da nicht so sehr auf der Nase herumtanzen lassen von Leverkusen. Ich denke, es wäre auch ganz gut, jetzt in den letzten Verhandlungen auch so ein bisschen sich zurückzulehnen und auch diese Position an den Tag zu legen. Vielleicht sagt dann Leverkusen auch, na komm, machen wir es doch für 1,5 oder für 2 Millionen. Aber so die Not würde ich da nicht sehen. Also ich würde lieber 5 Millionen mehr für einen Flügelspieler wie Williams nochmal ausgeben zusätzlich, als dass ich das jetzt zahle, damit Tah dann diese Spiele bei der Club-WM machen kann.
Ja, die Tah-Frage bleibt damit offen. Kleine Randnotiz, wir sind dann auch bei der Club-WM live vor Ort, berichten dann natürlich auch zu allen Bayern-Spielen, hoffen natürlich, dass es über die Gruppenphase hinaus immer weitergeht und wir dann natürlich auch die ganzen Top-Spiele noch verfolgen dürfen. Gerade Spieler wie Joshua Kimmich und Co. haben sich da ja auch sehr, sehr positiv geäußert, dass jetzt, obwohl das Nations League Halbfinale natürlich sehr bitter war, trotzdem sehr viel Lust verspüren, jetzt bei der Club-WM teilzunehmen. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten Spieler, wo die Club-WM-Teilnahme alles andere als sicher ist. Es geht Gott sei Dank um keine Verletzung. Ich meine, da gibt es auch einige, die nicht teilnehmen können. Aber auch einen Neuzugang, der eigentlich schon seit fast einem halben Jahr offiziell ist, und zwar Tom Bischoff. Da hat sich Hoffenheim jetzt wahrscheinlich gedacht, hey, wenn Leverkusen pokern kann, um noch ein bisschen was an Geld rauszuholen, dann können wir das doch genauso machen. Und auch da ist jetzt nicht wirklich klar, ob die Freigabe erfolgt. Da soll es anscheinend Gespräche geben, aber ich vermute mal, da bist du der gleichen Meinung. Sollte man da was für Bischoff zahlen und ihm die Chance gewähren, bei der Club-WM teilzunehmen, oder sollte man es da auch einfach lassen?
Ja, du sagst, es soll jetzt Gespräche geben. Ich finde es halt ein bisschen spät. Der Tom-Bischoff-Transfer ist jetzt schon seit Monaten eigentlich eingetütet und jetzt fällt einem irgendwie ein, dass man den noch für die Club-WM braucht. Die Situation war ja eigentlich klar. Für ihn wäre es halt persönlich schade, weil er hätte auch bei der U21-EM spielen können. Dann hat man gesagt, nein, wir brauchen ihn für die Club-WM. Man möchte, dass er jetzt sein neues Team kennenlernt, da schon mithelfen kann. Und wenn das jetzt nicht klappen würde, wäre es schon richtig bitter. Andererseits glaube ich, dass es so gute Verhältnisse gibt, noch von der alten Garde, von Uli Hoeneß zu Dietmar Hopp. Da hat man schon viele gute Geschäfte gemacht und ich glaube, da wird man sich schon einig. Für die Bayern fände ich es jetzt nicht so dramatisch wie bei Jonathan Tah oder noch weniger dramatisch als bei Jonathan Tah, weil man hat halt schon eher ein Überangebot im zentralen Mittelfeld, wo Tom Bischoff ja dann spielen kann. Da hat man auch noch einen Palinja, da hat man Kimmich, da hat man Pavlovic. Also da hat man schon Optionen. Es wäre natürlich für den Jungen schön, jetzt da schon das erste Top-Event mit Bayern zu haben, seine neuen Mannschaftskollegen kennenlernen zu können. Aber auch da würde ich nicht tief in die Tasche greifen, um jetzt so einen eher Perspektivspieler dann jetzt unbedingt noch dabei haben zu können. Also ich denke, da sollte man schon noch eine Lösung finden. Und wenn nicht, ist es halt auch wieder ein bisschen sehr spät angegangen worden, das Thema von Bayern-Seite. Aber ich denke, das ist jetzt nicht das ausschlaggebende Thema mit Blick auf die Club-WM oder auch mit Blick auf die Transferpolitik von Bayern.
Ja, trotzdem blicken wir natürlich gespannt auf das ganze Turnier. Es geht in weniger als rund 10 Tagen, ungefähr einer Woche los. Kommenden Sonntag haben die Bayern ja dann das erste Spiel in Amerika. Wo es dann losgeht, wo wir dann natürlich auch gespannt sind, in welche Richtung das ganze Turnier geht. Bis dahin wird auch spannend sein, welche Stars noch fit werden. Jetzt haben Musiala und Upamecano natürlich auch wieder das langsame Training aufgenommen. Da hoffen wir natürlich, dass die Bayern mit einer möglichst hohen Anzahl an fitten Spielern anreisen können und das Turnier dann auf jeden Fall auch Spaß macht und spannend zu beobachten ist. Sollten sich die Themen Tah und Bischoff klären, dann lest ihr natürlich darüber am schnellsten auf fcbinsight.de oder kriegt ganz gemütlich per Push-Nachricht das Ganze aufs Handy, sollte es da was Neues geben. Deswegen könnt ihr euch sehr gerne die App runterladen. Wir sehen uns natürlich dann auch in der kommenden Woche wieder und blicken wie gespannt, sehr gespannt auf das ganze Turnier, auf das ganze Drumherum, live vor Ort aus Amerika. Sehen uns dann eben bis dahin. Servus.